Tag zusammen zur Ausgabe 201 von Klima und Kohle. Stirbt die Solarbranche den nächsten Tod? So könnte man meinen. Aus dem Wirtschaftsministerium ist der neue Gesetzentwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz durchgesickert, geleakt worden, wie man es bezeichnen möchte. Aber es gibt den ersten Entwurf, der tatsächlich nur für den Dienstgebrauch ist, also Verschlusssache. Aber dennoch liegt dieses Dokument jetzt vor. Und wenn man da mal reinguckt, stellt man fest, dass im Wirtschaftsministerium schon massive Kürzungen und Anpassungen im EEG vorgesehen sind, die dazu führen könnten, / werden, dass der Ausbau insbesondere der Photovoltaik-Dachanlagen dramatisch einbrechen könnte. Das wäre dann im schlimmsten Fall der zweite Tod, nachdem wir den ersten Tod der Branche in den Jahren 2011 und 2012, damals noch unter dem Wirtschaftsminister Altmaier, auch CDU, erlebt haben, als die Einspeisevergütung massiv gekürzt worden ist und wir die Branche innerhalb von nur 2 Jahren ungefähr auf ein Viertel zusammengestutzt haben, was natürlich dann zu einer massiven Insolvenzwelle geführt hat bei den insbesondere deutschen Herstellern, bei den Projektierern, aber auch die ganze Solarproduktionsbranche ist im wahrsten Sinne des Wortes in den Bach runtergegangen. Das wollen wir uns mal heute angucken, was dieses Dokument jetzt bedeutet oder dieser Entwurf. Man muss vorsehen, das ist halt ein allererster Entwurf. Der wird natürlich so nicht in ein Gesetz umgewandelt. Da gibt es noch natürlich viel Gesprächsbedarf zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Aber wir gucken uns trotzdem mal an, was dahinter steckt, was das bedeutet und ob da nicht vielleicht doch was Sinnvolles hintersteckt, um die Energiewende an der Stelle besser zu steuern. Ja, jetzt kann man sagen, Professor für erneuerbare Energien, klar, was er sagt, böser Gesetzentwurf, alles doof, ein Hoch auf die Solarenergie. Also, nee, so einfach ist es nicht und ich denke, da sollten wir jetzt ruhig mal etwas differenzierter dran gehen. Um jetzt zu entscheiden, ist die Idee oder sind die Ideen, die da drin stecken in dem Gesetz, sinnvoll? Denn spezieller Fokus liegt jetzt auf den Photovoltaik-Dachanlagen, die nämlich, also so sieht es der Gesetzentwurf vor, bis zu einer installierten Leistung von 25 Kilowatt Peak keine Einspeisevergütung mehr bekommen sollen. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Denn bisher gibt es ja wenige Cent, so 7 bis 8 Cent, bis noch natürlich abhängig wieder von der Größe der Anlage. Aber dieses Geld bekommt man gesichert auf 20 Jahre. Das ist ja die Idee der Einspeisevergütung. Und wenn das jetzt komplett wegfallen soll, schwierig. Das hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit etc. Und da können wir sagen, ja gut, klar, jetzt kommt da hier der Professor und erzählt uns, wie schlimm und wie falsch das ist. Das wollen wir uns mal differenziert angucken, nehmen wir mal so ein paar Aspekte rauspicken, die für diese Anpassung sprechen, aber auch ganz klar gegen diese Anpassung sprechen. Was man dann draus macht, gucken wir mal am Ende. Also ein kleiner Cliffhanger, den bauen wir natürlich trotzdem ein. Vielleicht, wie so oft, wir kennen das ja hier in der Podcast-Reihe, mal ein bisschen einen Blick auf die Daten, wo wollen wir hin und was sagt auch der Gesetzentwurf? Und ich glaube, da, das ist ganz wichtig. Also der Gesetzentwurf sagt ganz klar, also wir stehen als Bundesregierung weiterhin zu den Klimaschutzzielen und zu dem Ausbau von Photovoltaik und Wind. Das auf jeden Fall. Im Paragraphen 4 ist der Ausbaupfad dargestellt. Da sind also, ist also aufgelistet. Und die Zahlen haben sich tatsächlich nicht geändert zum aktuell gültigen EEG von 2023. Was die Zielzahlen angeht, da sind wir nämlich bis zum Ende des Jahres 2026 128 Gigawatt installierte Solarleistung haben. Ja, da sind wir nicht ganz, man soll jetzt unterscheiden, und wenn man sich die Zahlen anguckt von Energy Charts, die weisen mittlerweile die DC- und die AC-Leistung aus, also DC heißt die Leistung, die wirklich oben auf dem Dach ist, währenddessen die AC-Leistung die Leistung ist, die dann am Netz angeschlossen ist, die ist immer ein bisschen kleiner. Also wir sind Stand heute jetzt Mitte März bei rund 120 Gigawatt installierter DC-Leistung, also ein Typenschild der Photovoltaikmodule, und 110 Gigawatt, knapp 110 Gigawatt Anschlussleistung am Netz. Das heißt also, diese 128 Gigawatt, die wir bis zum Jahresende erreichen wollen, ist möglich. Also da sind wir auch genau im Zielkorridor. Das ist ja schon mal ganz positiv. Bis zum Jahr 2028 sollen es dann 172 Gigawatt sein. Bis zum Jahr 2040 400 Gigawatt allein Solarleistung. Dazu kommt dann noch die Windenergie, aber die spielt jetzt hier in der heutigen Folge mal keine Rolle. Das heißt, das ist ganz klar geregelt. Oder nicht geregelt, also gibt es jetzt keinen gesetzlichen Anspruch, dass das nicht passt, sondern es ist ein Zielkorridor, den die Bundesregierung sich gegeben hat. Ich will nicht ausschließen, dass auch an diesen Zahlen vielleicht nochmal was angepasst wird, wobei jetzt in dem Entwurf davon erstmal nichts steht. Aber klar ist, also ne, es geht um den Klimaschutz und das hat das EEG geschafft, also jetzt den Klimaschutz nicht vollständig, aber halt den Pfad dorthin gezeichnet, wie schaffen wir die Transformation unseres Energiesystems. Jetzt fangen wir mal an mit den Punkten, warum sollte man jetzt diese Abschaffung der Einspeisevergütung umsetzen? Also das regeln die Paragraphen 19, 20 und 21, das ist der sogenannte Zahlungsanspruch, ne? Also Zahlung von Marktprämie und Einspeisevergütung, Teil 3 des Gesetzes. Das ist in beiden Gesetzen, oder im Gesetz, im aktuell gültigen Gesetz, genauso geregelt oder von den Paragraphen geregelt wie im Gesetzesentwurf für 2027, was den Zahlungsanspruch angeht. Und dort heißt es, dass Anlagen bis 25 kW keine Einspeisevergütung mehr bekommen sollen. Das heißt also im Grunde genommen alle Hausdachanlagen, die dann neu gebaut werden, also alles das, was Bestand ist, hat Bestandsschutz, da passiert nichts. Die bekommen für die nächsten 20 Jahre gesichert ihre jetzt aktuell gültige Einspeisevergütung. Wahrscheinlich geht jetzt, das haben wir damals auch gesehen, der Run auf die Anlagen los, dass die Leute jetzt dann noch schnell versuchen, ihre PV-Anlage aufs Dach zu bringen, bevor dann möglicherweise dieses Gesetz in Kraft tritt. Wann das passieren wird, ob das jetzt ja schon Anfang oder Mitte 27 passiert oder in welcher Form, wie gesagt, ist im Moment noch vollkommen offen, weiß man nicht. Aber klar ist, wenn wir das machen, also alle Photovoltaik-Dachanlagen, die bis 25 kW Leistung haben, dass die keine Einspeisevergütung mehr bekommen, sondern, also Geld bekommen sie trotzdem, sie sollen dann ihren Strom am Strommarkt vermarkten. So wie das die großen Anlagen heute schon machen müssen, soll das auch für diese kleinen Dachanlagen gelten. Klingt ja erstmal ganz gut. Warum macht das Sinn? Also die Einspeisevergütung kostet uns und jetzt aktuell halt also sogar als Steuerzahlerin, als Steuerzahler, eine ganze Stange Geld. Denn in der Vergangenheit war es ja so, da gab es ja beim Strompreis eine kleine Zusatzgebühr, diese EEG-Umlage, die alle Stromabnehmer zahlen mussten, um diese Einspeisevergütung für Photovoltaik und für die Windenergie zu bezahlen. Die ist abgeschafft, jetzt wird das aus Steuergeldern finanziert, aber ich sag mal, Anführungszeichen, linke Tasche, rechte Tasche, wir bezahlen es einfach als Allgemeinheit. Und wenn man jetzt sich die Kosten mal anguckt, also das, ne, man kann sich angucken, wie viel ist in den Jahren zugebaut worden, dann, ich habe es jetzt mal nur abgeschätzt, habe es jetzt nicht im Detail gerechnet, weil es jetzt auch nur auf die Größenordnung ankommt, nicht auf die exakten Werte. Ich meine, so die mittleren Einspeisevergütungssätze, die waren halt stark variabel, sind natürlich immer weiter zurückgegangen. Gab ja dann 2005, 2006 waren so bei rund 50 Cent die Kilowattstunde. Da kann man heute nur von träumen. Aber damals waren die PV-Anlagen halt auch deutlich teurer. Deswegen halt auch Einspeisevergütung. Und dann hat man 2012, 2013 kam dann halt dieser massive Cut der Einspeisevergütung, was dann halt zu diesem Einbruch der ersten Solarbranchen oder der Branche geführt hat. Auch die Zahlen sind halt hinreichend geschätzt, aber so zwischen 80.000 und 100.000 Arbeitsplätze vernichtet in Deutschland aus der Solarbranche. Die haben sich dann andersweitig verteilt, aber da sind vor allem viele Modulhersteller. Wir waren ja damals weltweit führend in der Technologie. Das ist halt komplett alles abgewandert. Also das war wirtschaftspolitisch mal ein großes Fragezeichen. Aber das will ich sagen, also man kann jetzt gucken, wie viel ist zugebaut worden. Das kann man dann multiplizieren mit der Einspeisevergütung und dann ungefähr abschätzen, ja, wie viel kostet uns denn diese oder was müssen wir zahlen für diese Photovoltaikanlagen, die in dem Zeitraum ans Netz gegangen sind. Also 2011 und 2010, das waren so die Boomjahre, da waren wir so rund 8 Gigawatt, die wir im Jahr zugebaut haben. Also das war so die erste wirklich spannende Hochphase der Photovoltaik. Das kostet uns, und zwar ne, für die Anlagen, die 2010 ans Netz gegangen sind, die kriegen ja bis einschließlich 2030 noch diese Einspeisevergütung, kostet uns das jährlich 2,4 Milliarden Euro. Das ist eine Hausnummer. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn man das dann mal aufsummiert, das sind immense Summen, die da zusammenkommen. Und das ist halt dann die Kritik, die kommt, weil es dann heißt, ja, die Technik soll doch bitte jetzt endlich mal erwachsen werden. Alle sagen immer, ja, die Photovoltaik ist doch marktfähig, ist alles so günstig geworden. Das kann auch nicht das Problem sein, dass ihr jetzt endlich mal erwachsen werdet und voll am Markt agieren könnt. Warum braucht ihr denn immer noch eine Subvention? Also da machen die Befürworter dieser Regelung und Kritiker der Einspeisevergütung machen da auf jeden Fall einen Punkt, weil das halt Größenordnung sind von, wie genau man es rechnet, aber so an die 200 Milliarden Euro, die da auf uns zurollen, die müssen wir halt bezahlen. Jetzt kann man dann sagen, ja, aber die Kohle, aber die Kernkraft. Ne? Also man muss dann diese Subventionen ins Verhältnis setzen, denn alle Energieformen haben oder bekommen global immer eine Förderung. Subvention, ob das jetzt direkte finanzielle Unterstützung ist oder indirekte Unterstützung. Also man, auch da muss man gucken, wie man es rechnet. Bei der Steinkohle haben wir so rund 330 Milliarden Euro reingesteckt im Laufe von 1950 bis Ende der Steinkohleförderung. Bei der Braunkohle deutlich geringer, aber auch die hat so knapp 100 Milliarden Euro bekommen. Das sind Summen, da muss man sich halt klar machen, da ist einiges reingeflossen. Und auch in die Kernenergie haben wir Mittel reingesteckt, 170 Milliarden Euro. Jetzt muss man da wieder aufpassen, Preise von heute kann ich nicht mit denen vergleichen von vor 20 oder vor 50 Jahren, da müssen wir den Inflationsausgleich machen. Also wenn man das macht und inflationsbereinigt auf die Preise und Kosten von heute, dann wären wir bei der Steinkohle irgendwas bei 450 bis 500 Milliarden Euro. Bei der Braunkohle landen wir so bei 160 Milliarden, bei der Kernenergie bei knapp 200 Milliarden Euro. Da sind aber noch keine Haftpflichtrisiken drin bei der Kernkraft, weil einfach Kernkraftwerk nicht versicherungsfähig ist. Dazu kommt bei der Kohle dann auch kommen noch die Ewigkeitskosten. Das ist also zum Beispiel im Ruhrgebiet, dass das Grubenwasser sich nicht mit dem Grundwasser vermischen darf. Das heißt, da muss das Wasser rausgepumpt werden und zwar bis zum Sankt-Limmerleins-Tag. Das sind so 200 Millionen Euro pro Jahr Ewigkeitskosten, die wir haben im Ruhrgebiet. Bei der Kernkraft haben wir halt die Ewigkeitskosten hinsichtlich der Endlagerung. Das kostet uns in Deutschland, wenn so, also vorgesehen sind im Haushalt des Bundesumweltministeriums, die dafür verantwortlich sind, ungefähr 1 Milliarde pro Jahr. Das Geld, was da reinfließt, kommt aus diesem Fonds, der gebildet worden ist im Zuge der Abschaltung oder dann des Ausstiegs aus der Kernenergie. Aber trotzdem, da fließt weiter Geld und das muss halt bis ewig reichen, zumindest so lange, bis wir eine Lösung haben für diese radioaktiven Abfälle. So, das heißt also, ne, diese, ich sag mal roundabout, 200 Milliarden Euro, die wir zahlen für die Solarförderung, ist schon eine Hausnummer, ins Verhältnis gesetzt aber zu den anderen Energieträgern. Und wir subventionieren weiterhin Gas, wir subventionieren weiterhin fossile Treibstoffe, also Erdöl. Das ist energiepolitisch und wirtschaftspolitisch immer so gewesen. Das ist keine Besonderheit. Und das EEG war halt das Steuerungsinstrument, um das in diese Richtung zu bringen. Von daher kann man sagen, ja, so langsam könnte er jetzt aber auch mal fertig werden. Ne? Die 200 Milliarden reichen vor allem jetzt in die nächsten Jahre. Das läuft jetzt ja dann noch weiter, bis das dann alles ausläuft. Ne? Kann man sagen, als Befürworter dieser Abschaffungsidee oder Gegner der Energiewende, kann man sagen, oh, das reicht doch. Natürlich, ein weiterer wichtiger Aspekt vor allem bei den Dachanlagen ist der Eigenverbrauch. Die Idee ist ja nicht mehr, so wie noch vor einigen Jahren, dass die Anlagen Volleinspeiser sind, sondern eigentlich ist die Idee, dass der Strom im Gebäude selber verbraucht werden soll. Idealerweise lade ich damit mein Elektroauto, ich betreibe meine Wärmepumpe, ich kann das in einem Batteriespeicher speichern. Das ist so die Idee. Und der Vorteil ist, der Strom von der Photovoltaikanlage vom eigenen Dach ist günstiger als aus der Steckdose. Das ist doch eine smarte Idee. Wir entlasten das Netz, weil halt nicht so viel Strom ins Stromnetz gehen muss. Ist doch eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, ist es. Aber auch da, und Leon Hirt, Professor an der Hertie School, hat das jetzt vor kurzem nochmal durchgerechnet. Wir als Allgemeinheit subventionieren quasi diejenigen, die ein Eigenheim besitzen und eine Photovoltaikanlage drauf haben. Denn der Solarstrom an der Börse ist, sagen wir mal, roundabout 5 Cent die Kilowattstunde wert. Aber wir haben noch rund 25 Cent die Kilowattstunde versteckte Subventionen für diese Eigenverbrauchsanlagen. Warum? Na gut, ich spare Steuern, wenn ich halt meinen Strom selber verbrauche. Die Umlagen werden gespart und die Netzentgelte werden gespart. Denn wenn ich jetzt meinen Strom selber verbrauche, die Netzentgelte bleiben die gleichen, weil ich natürlich das Netz, den Netzbedarf habe ich ja, denn wenn die Sonne nicht scheint und ich trotzdem eine hohe Last habe, dann beziehe ich den Strom aus dem Netz. Dafür muss ich aber keinen angepassten Wert zahlen, sondern damit zahlen wir als Allgemeinheit, ich sag mal, versteckte Subventionen, unterstützen damit indirekt diejenigen, die auf ihrem Haus eine Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch haben. Man spart Steuern, man spart Netzgebühren und das müssen die Nachbarn mitbezahlen. Also kann man sagen, auch böser Nachbar, finde ich doof. Andererseits, auf der anderen muss man sagen, lieber Nachbar, ich kriege ja deinen Strom aus der PV-Anlage von deinem Dach, der fließt ja durchs Stromnetz, durch die Straße bei mir ins Haus. Also habe ich indirekt grünen Strom, auch wenn mein offizieller Stromanbieter irgendein Energieversorger ist. Aber der physikalische Strom ist klimaneutral. Also wenn man merkt, das ist gar nicht so einfach auseinander zu differenzieren. Aber aus ökonomischer Sicht ist der Eigenverbrauch eigentlich nicht gut. Jetzt gibt es da Ideen. Ich will auch nochmal mit dem Kollegen Hirt mal eine Podcast-Folge machen. Ich werde ihn mal anfragen, damit er das nochmal ausführt, weil er klar sagt, wir brauchen andere Wege. Also so wie wir es jetzt machen, ist es ungerecht. Und wir sollten dort Anpassungen vornehmen. Da zählen da dynamische Netzentgelte dazu und so weiter und so fort. Nicht das Thema heute. Aber weiterer Punkt, dass man sagen kann, naja, also das ist ja dann nicht ganz gerecht. Was ich ja gerade noch sagte, also das ist dann bei den Netzkosten oder Ausbaukosten ein weiteres Problem, vor allem auf der niedrigsten Spannungsebene, also den Ortsnetzen. Im Sommer, das ist ja das Beispiel, erziehen sich halt die PV-Anlagenbetreiber dieser Mitfinanzierung der Stromnetze, weil sie halt eigenverbrauchen. Im Winter brauchen sie aber den Strom, vor allem wenn sie dann idealerweise noch eine Wärmepumpe haben und ein Elektroauto und das, der Eigenheimbesitzer ist da ja häufig in der Lage, sich auch das auch noch anzuschaffen, weil er dann Besitzer der Immobilie ist und dann auch sich das Elektroauto leisten kann mit der Wallbox und so weiter, dann braucht er das Netz, beteiligt aber sich nicht in vollem Umfang. Und das sollte, der Eigenverbrauch soll die Energiekosten senken, aber nicht die Infrastrukturkosten. Denn die müssen wir sonst, muss der Rest tragen. Das Problem gab es dann früher bei dieser EEG-Umlage auch. Großunternehmen konnten sich von dieser EEG-Umlage befreien lassen. In der Folge mussten alle andere höhere EEG-Umlage zahlen. Auch hinreichend gerecht oder ungerecht und bei dieser EEG-Umlagenbefreiung. Manche werden das vielleicht noch mitbekommen haben. Also gab es also die Straßenbahnbetriebe oder die Verkehrsbetriebe in Städten, die dann davon befreit waren, weil sie sagen, wir stehen im internationalen Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob Straßenbahn im internationalen Wettbewerb steht. Aber gut, anderes Problem, EEG-Umlage haben wir nicht mehr. Ja, also das heißt, man merkt schon, da kann man einen Punkt machen. Und es macht dann Sinn zu sagen, lass uns das abschaffen. Letzter Aspekt, um zu sagen, komm, ihr kleinen Dachanlagen, werdet jetzt mal erwachsen. Die sind halt im Verhältnis zu den großen Freiflächenanlagen, die ja ein richtiges Pfund machen, die wir viel besser skalieren können, die wir viel besser auch steuern können. Da kann der Energieversorger viel besser mitarbeiten als mit den vielen kleinen Anlagen. Die sind pro kW installierte Leistung, kosten die, boah, das Dreifache von einer Freiflächenanlage. Das heißt, auch der Ertrag ist natürlich viel besser auf einer großen Freifläche. Ob ich es jetzt nach Süden ausrichte oder Ost-West-Ausrichtung mache, die ist viel sinnvoller, auch viel netzdienlicher als die kleine Dachanlage. Das ist ja, also warum sollten wir Geld investieren in eine Technologie, die eigentlich, oder eine Technologie ist falsch, sondern in ein System, was nicht kosteneffizient ist? Und warum sollten wir das dann auch noch subventionieren? Wenn wir wirklich Klimaschutz machen wollen und sagen, wir wollen Mittel sinnvoll ausgeben im Zuge des Klimaschutzes, dann ist der investierte Euro in die Freiflächenanlage besser angelegt als in die Photovoltaik-Dachanlage. Kann man auch sagen, naja, aber das Dach schützt doch nur vor Regen und Wind, dann sollst du noch Strom produzieren. Vollkommen richtig, kommen wir gleich noch zu. Aber ne, diese Systemeffizienz bekommen wir durch die Skalierung und das geht bei den großen Freiflächenanlagen viel, viel besser. Und auch da kann man dann anfangen zu steuern, sagen, ja, nicht nur Südanlagen, sondern auch Ost-West-Ausrichtung, immer mit großem Speicher, damit die direkt netzdienlich agieren können. Das sind die großen Kraftwerke, die interessant sind. So, also jetzt haben wir, drei Argumente mal rausgepickt, warum es sinnvoll ist zu sagen, lass uns doch wegkommen von diesen Dachanlagen. Oder, wegkommen ist eigentlich falsch, sondern dass sie sagen, baut es, aber kümmert euch selber darum, ihr kriegt kein Geld mehr. So, jetzt aber. Ganz so einfach ist es auch nicht. Also vielleicht mal, wo stehen wir in Deutschland im Moment? Auch da nochmal ein paar Zahlen. Also wir haben aktuell Anlagen bis 2 kW. Das sind halt sehr kleine Anlagen. In der Regel sind das diese Balkonkraftwerke, die sich ja jeder installieren kann. Das sind 1,2 Millionen Balkonkraftwerke, die wir in Deutschland haben. Die haben eine installierte Leistung von knapp 1,2 Gigawatt. Das ist nicht viel. Also bezogen auf die Leistung, die wir jetzt im Moment installiert haben, mit den knapp 120, spielt das keine Rolle. Also die sind nett und haben auch tragen jetzt zur Stromnetzstabilisierung kaum bei. Auch jetzt für den Eigenverbrauch, die Spülmaschine anschmeiße, zieht die mehr Strom, als die Module vom Balkon liefern können. Aber, und das ist dann wieder ein wichtiges Pro-Argument für Dachanlagen, Kontra-Argument gegen diese Gesetzesänderung, dass die Dachanlagen wahnsinnig wichtig sind für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich kann selber mitmachen. Ne? Also mit dem Balkonkraftwerk kann es ja wirklich jeder. Ich kann im Baumarkt fahren, mir zwei Module, einen Wechselrichter kaufen, in die Steckdose und schon bin ich mit dabei. Super. Die größeren Anlagen, also von 2 bis 25 kW, da haben wir knapp 4 Millionen in Deutschland mit einer installierten Leistung von 38 Gigawatt Peak. Fast 40 Gigawatt. Das ist schon... Also da steckt schon Leistung im wahrsten Sinne des Wortes dahinter. Kurzer Nachteil, müssen wir das nicht einschieben, ist, die sind halt weitestgehend ungeregelt. Das heißt, die speisen immer ein, egal was das Netz gerade sagt und auch wie die Strompreise sind. Wir haben jetzt im März, auch das sehr positiv, Anfang März am 5. März hatten wir knapp 45 Gigawatt Leistung. Nicht nur die Dachanlagen, auch die Freiflächenanlagen. Aber so früh im Jahr so eine hohe Leistung haben wir tatsächlich noch, oder elektrische Energiebereitstellung hatten wir noch nie gehabt. An den Wochenenden entsprechend, also 7. und 8. März. Also das war schon sehr gut. Der Strompreis mittags jetzt am 5. März ist auf null gefallen. Klar, es war ein Überangebot. Wir haben Strom exportiert, 5 Gigawatt. Auch da vielleicht noch die kleine Information am Rande. Bisher, also jetzt bis Mitte März, haben wir mehr Strom exportiert als importiert. Das ist anders als letztes Jahr. Da waren wir schon Stromimporteur. Also Januar, Februar und auch im März haben wir eine ganze Menge an Strom importieren müssen. Das ist dieses Jahr anders. Wir haben also dieses Jahr also roundabout 2,6 Gigawattstunden 2,6 Terawattstunden, pardon, 2600 Gigawattstunden exportiert. Na, ist auch nicht schlecht. Ne? Also ne, die Leute, die sagen, ach, das funktioniert alles nicht mit der Energiewende und wir sind doch Stromimporteur geworden. Ne, klappt ganz gut. Aber auch nur eine Randinformation. Also das Problem ist, dass diese Dachanlagen in der Regel ungeregelt sind. Also es ist zwar vorgesehen, und das gab, wir haben eine Zwischenphase gehabt, dass dann die Anlagen entweder mit sogenannten Rundsteuerempfängern ausgestattet werden müssen, dass der Energieversorger von oder Netzbetreiber von außen auf die Anlage zugreifen kann, sie runterregeln kann, um das Netz zu stabilisieren. Oder, das war die Alternative, und auch das ist jetzt wieder geplant im Gesetzesentwurf von 2027, dass die Anlage in ihrer maximalen Ausgangsleistung limitiert wird. Das heißt also, ich darf maximal 70% der installierten Leistung darf ich ans Netz anschließen, weil man gesagt hat, na gut, die Anlage speist eh nicht mit voller Leistung ein. Also wenn ich 10 kW auf dem Dach habe, speist die nie mit 10 Kilowatt Leistung ein, sondern höchstens mit 8,5. Das liegt dann an den Wirkungsgraden der Module und der übrigen Technik. Und wenn ich dann nicht ganz eine Südausrichtung habe und durch die Temperaturerwärmung verliere ich auch nochmal Wirkungsgrad, sodass da so bei rund 8,5 Kilowatt Leistung sind, die ich einspeise, wenn ich 10 Kilowatt auf dem Dach habe. So, und da war die Aussage, es dürfen aber maximal 7 Kilowatt sein von den 10, also 70%. Das soll jetzt auch gemacht werden, eigentlich sogar reduziert werden auf 50%. Warum ist das sinnvoll? Ja, weil man sagt, es soll doch sowieso Eigenverbrauch gefördert werden. Das ist die Idee, ne, mit dem Problem, wie vorhin angesprochen, vom Kollegen Hirt, versteckte Subvention. Aber das soll ja die Intention sein. Lass uns das Stromnetz nicht belasten. Wir speisen, oder es darf maximal 50% der installierten Leistung, also wenn ich 10 kW auf dem Dach habe, darf ich 5 kW einspeisen. Der Rest muss in einen Batteriespeicher, in ein Auto, wohin auch immer. Aber er darf nicht ausgespeichert werden. Das ist aber auch technisch kein Problem und auch sehr einfach umzusetzen. Diese Rundsteuerempfänger, das ist schon relativ kompliziert. Denn auch das muss man ganz klar sagen, wo stehen wir heute? Und heute meint jetzt mal Ende 25, also mit den rund oder knapp 120 Gigawatt. Wir können 47 Gigawatt in Deutschland gar nicht steuern von außen. Das heißt also, wenn die Last runtergeht am Wochenende, also dann irgendwo bei 45 Gigawatt sind, 47 Gigawatt ballern ins Netz. Weil auch da jetzt nicht die vollen 47 Gigawatt, das sind dann 40 Gigawatt, völlig ungeregelt. Die minimale Last können aber unter 40 Gigawatt sein. Das heißt, wir haben im schlimmsten Fall, wenn die Photovoltaikanlagen alle brezeln, in Deutschland, und wenn wir jetzt in Richtung Mai denken und die Feiertage, also Pfingsten vor allen Dingen oder Himmelfahrt als bundeseinheitliche Feiertage, Verbrauch geht runter, Strahlung geht rauf, das wird ein Problem. Und jedes Jahr reden wir über diese Dunkelflauten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese sogenannten Hellbrisen sind ähnlich oder anders anspruchsvoll. Auch die haben wir im Griff, aber ist nicht ganz so einfach. Die Steuerbarkeit, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Das sind entweder die Netzbetreiber direkt, das sind so rund 20 Gigawatt und dann jeweils 25 Gigawatt kann durch den Direktvermarkter oder durch beide sogar gesteuert werden. Da müssen wir hin. Wir müssen in der Lage sein, künftig viel dynamischer auch diese ganzen Anlagen zu steuern. Weiteres Problem, das ist geplant für die Windenergie, insbesondere in dem EEG-Entwurf, aber das will ich jetzt heute auch nicht diskutieren, dass die Zeiten der Abschaltung nicht mehr vergütet werden. Bisher kriegen ja Windanlagen oder Windenergieanlagen die Energie, die nicht produziert wird durch Abschaltung auf Netzseite, diesen virtuellen Strom, will ich ihn mal nennen, trotzdem vergütet. Und den bezahlen wir alle mit. Unter anderem taucht das auch für diesen Redispatch-Kosten. Auch nicht mehr ganz zeitgemäß. So, also das ist das Problem, diese Steuerbarkeit. Aber wir wollen ja dann in Richtung der Direktvermarktung. Also man kann weiter Geld verdienen, aber man kriegt nichts mehr gesichert, sondern der Geld muss gehandelt werden. So, und das funktioniert Stand heute nicht. Denn diese kleinen Energiemengen zu handeln und zu vermarkten ist so unverschämt teuer noch, weil es halt nicht komplett digital dynamisch geht, ist, ne, wenn man diesen Zwang hat zur Direktvermarktung, und das EEG, der EEG-Entwurf sieht das vor, brauche ich dafür zusätzliche Technik. Ich brauche Smart Meter, die Technik ist nicht da, die Netzanbieter wollen das nicht. Das heißt, ne, und natürlich auch die Vergütung sinkt, das kommt auch noch dazu. Das heißt, ich habe höhere Ausgaben. Ich habe ein höheres Anfangsinvest, weil ich in die Photovoltaikanlage und zusätzliche Technik investieren muss, die so flächendeckend auch noch gar nicht verfügbar ist, sodass man eigentlich, also das Fraunhofer ISA hatte das mal gerechnet, also die Amortisationszeit verlängert sich um 2 bis 3 Jahre. Da kann man sagen, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Die ist ja sowieso auf 20 Jahre plus ausgelegt. Also da, dann ist das halt so. Also im Moment gibt es keine Geschäftsmodelle, die sich wirklich tragen. Für die großen Freiflächenanlagen funktioniert das. Für die Dachanlagen funktioniert es nicht. Deswegen gibt es das quasi auch nicht. Weiteres Problem, ich hatte es gerade schon angedeutet, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist halt eine Form der Bürgerenergie. Ne? Also es gibt viele Bürgerenergiegenossenschaften, die dadurch also eine Daseinsberechtigung haben, die halt gesagt haben, wir machen die Energiewende von unten. Das hilft halt massiv bei der Akzeptanz. So, wenn man das jetzt wieder kippt, wird es natürlich schwierig, in der Gesamtbevölkerung Akzeptanz zu wecken für die Energiewende und für die Photovoltaik. Wir haben es erlebt, 2012, 2013, dass dann da die knapp 100.000 Jobs verloren gegangen sind, der Zubau um 80% eingebrochen ist. Das kann nicht funktionieren. Das wäre so, als ob man durch regulatorische Maßnahmen sagen würde, Volkswagen, in 2 Jahren dürfte nur noch ein Viertel der Autos verkaufen. Viel Glück. Ist klar, dass das nicht funktionieren kann, dass es da zu Insolvenzen kommt. Und da ist halt ganz viel Know-how insbesondere nach China abgewandert. Das war nicht sinnvoll. So, und so ein Knick könnte auch drohen, das weiß man nicht, weil dass es einen Knick geben wird, also damit geht ja der Zubau wieder rauf, aber das wird wieder zurückgehen. Das heißt also da vor allem im Handwerk, im Mittelstand, wird es zu Problemen kommen, zu den ganzen Projektierer in dem Feld. Jetzt können wir wieder anfangen, ja, aber wir haben sowieso Fachkräftemangel, dann kriegt man wieder einen Termin beim Handwerker. Ja, aber so kann man auch nicht denken. Also das ist schon eine wichtige Säule im Handwerk, in den verschiedenen Gewerken und Betrieben, die dort aktiv sind. Also ob das jetzt Elektrobetriebe sind, Dachdeckerbetriebe und so weiter. Naja. Und dann haben wir das dritte Argument. Ich möchte mal ein paar rauspicken. Das dritte Kontraargument gegen diese Reduktion. Wir wollen ja einen günstigen Strompreis. So, jetzt haben wir natürlich durch diesen Merit-Order-Effekt das Problem, und das erleben wir jetzt gerade aktuell durch den Iran-Krieg und die Schwierigkeiten beim Transport von Erdgas und Erdöl, weil die Asiaten beziehen viel Flüssiggas aus den Golfstaaten. Da ist jetzt der Transportweg in der Straße von Hormuz, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, unterbrochen. Na, jetzt kaufen die woanders ihre Gasmengen und das führt natürlich dazu, dass das Gas teurer wird. Beim Erdöl erlebt das gerade jeder und jede an den Tankstellen, wobei das noch andere Gründe hat. So, und das Merit-Order-Prinzip besagt ja, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis. Das heißt also, wenn wir das Gaskraftwerk, und das sind die teuersten Kraftwerke, wenn wir das nutzen, um den Strombedarf, um die Last zu decken, dann kriegen ja alle anderen Kraftwerke auch diesen Preis, der aufgerufen wird von einem Gaskraftwerk. Wenn jetzt aber viele Photovoltaikanlagen, die sehr günstig den Strom produzieren, ins Stromnetz einspeisen, verdrängen wir damit die Gaskraftwerke und machen den Strompreis günstiger. Und wenn wir dann perspektivisch dann auch mal bei den Batteriespeichern vorankommen, nach Anschlussanfragen gibt es ganz viele, aber dann wird es da auch nochmal günstiger, weil nämlich Batteriespeicher mittlerweile den Strom in den Abendstunden günstiger bereitstellen können als Gaskraftwerke. Aber dann braucht man natürlich viele Photovoltaik, die dann Batterie netzdienlich und marktdienlich einspeichern können für die Nachmittags- und frühen Abendstunden. Das haben wir heute auch noch nicht, weil auch da wieder die Digitalisierung fehlt und die Abstimmung zwischen den einzelnen Netzbetreibern. Aber das ist der Weg. Also man merkt, man kann Argumente dafür und man kann Argumente dagegen finden, warum diese Idee, die jetzt in dem Gesetzesentwurf veröffentlicht worden ist, sinnvoll sein kann oder eine absolute Katastrophe ist. So, und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich zu tun? Was ist denn jetzt so die Quintessenz? Also, im Zuge des Klimaschutzes müssen wir den Ausbau der Photovoltaik und auch der Windenergie beschleunigen. Wir brauchen mehr und nochmal mehr. Aber Wir müssen gleichzeitig, und da hinken wir total hinterher, die Netze ausbauen, und zwar sowohl die Verteilnetze als auch die Übertragungsnetze. Wir brauchen eine Dynamisierung von Erzeugung und Verbrauch. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, erstmal den Stromverbrauch auf 15-Minuten-Ebene zu messen. Das können wir heute nicht, weil wir die Smart Meter nicht haben, flächendeckend in Deutschland, quasi nirgendwo, außer ganz wenig Stellen oder nur diese registrierende Lastgangmessung in der Industrie. Aber Privathaushalte haben das nicht. Der Netzausbau kommt auch nicht hinterher. Man könnte da noch überlegen, ja, wie könnte man da noch was tun? Ist das sinnvoll, dass das die Netzbetreiber machen? Oder müsste man nicht sagen, zumindest mal die Übertragungsnetze sollten wieder in die Verantwortung des Staates, ähnlich wie das bei Autobahnen ist, wenn man mal so dieses Bild nimmt. Ne, die Idee ist ja, dass wir jetzt nicht doppelte Strukturen schaffen. Bei Autobahnen plant und organisiert das der Bund. Dass halt nicht zwei Autobahnen in die gleiche Richtung nebeneinander gebaut werden von privaten Betreiberfirmen, sondern das macht dann der Bund. Ähnliches können wir uns überlegen auch für den Netzausbau, dass auch da die Steuerung also auf Bundesebene erfolgt. So, der Strommarkt funktioniert so nicht und entwickelt sich, wie er sich entwickelt. Und ja, wir müssen an den Netzausbau ganz klar ran, haben wir schon diskutiert. Ist eine ganz entscheidende Stellschraube. Dennoch, und auf der Verteilnetzebene vielleicht, auch da brauchen wir viel mehr Flexibilität. Da müssen dann Geschäftsmodelle entstehen, die das dann attraktiv machen, die dann sagen, lass uns das flexibler gestalten, dass alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer mit und ohne PV, dass es fair ist. Das ist es nämlich heute auch nicht. So, und zusammenfassend muss man sagen, also was ist das Problem? Das Problem ist wirklich diese Dynamisierung. Stromtarife, Netzentgelte und so weiter, das können wir im Moment nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, wir schalten bei den kleinen Dachanlagen die Vergütung auf null, die feste Einspeisevergütung, machen das nur noch die Direktvermarktung, das geht technisch nicht, weil wir diese intelligenten Messsysteme Stand heute überhaupt noch nicht haben. Wir haben diese dynamischen Netzentgelte. Also der Markt funktioniert für Großanlagen, für große Freiflächenanlagen, für die Windenergieanlagen, für die großen Kraftwerke wunderbar. Aber nicht für die kleinen Anlagen physisch und aus Sicht der Abrechnung. Das heißt, solange wir dieses Bottleneck nicht schließen, ist die Idee in dem Gesetz, wir schaffen die feste Einspeisevergütung für diese Anlagen ab, sehr, sehr gefährlich. Und es ist auch, also in der Härte dieser Reduktion ist es auch wahrscheinlich, dass es dann eher zu einem totalen Einbruch kommt. Und dann haben wir das weitere Problem noch. Wir haben in ganz vielen Bundesländern eine Solardachpflicht. Das heißt also, wenn ich jetzt heute neu baue, muss ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen. Ja, und wenn ich jetzt aber, ne, da muss ich ja dann bei der Bank einen höheren Kredit aufnehmen, weil ich ja neben dem Haus auch noch die Solaranlage auf dem Dach und idealerweise noch die Wallbox und Speicher, dann bin ich direkt bei 10.000, 15.000 Euro. On top, die muss ich ja wieder finanzieren über die Bank. Zahlen im schlimmsten Fall höhere Zinsen, weiß der Henker was alles. Und dann rentiert die sich noch nicht mal. Da gibt es Härtefallregelungen, dass man das dann, dass es da Ausnahmen gibt, dass ich von der Solarpflicht befreit werde. Aber da beißt sich ein Bundesgesetz, nämlich das EEG, in der aktuellen Entwurfsfassung, mit den Landesgesetzen. Auch das muss gelöst werden. Das ist ganz wichtig, dass da die Länder natürlich ein großes Mitspracherecht haben. Also wenn wir zusammenfassen, muss man auf die Frage, ist es sinnvoll, dass diese Einspeisevergütung abgeschafft wird und dass das in diesem Gesetz so umgesetzt wird, sagen, jein. Aber wenn man das so hart macht, wie geplant, wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für die Branche. Und auch für die Energiewendenakzeptanz, vor allem wenn man wieder alles auf links dreht. Das ist auch immer die Gefahr dann für die Unternehmen, die dann dahinter stecken. Stichwort Planungssicherheit. Es wird das Vertrauen zerstören in Planbarkeit und die Energiewende. Auf der anderen Seite brauchen wir dringend Reformen, damit uns die Kosten nicht weglaufen und dass wir auch die Energiewende smart machen. Denn das ist das, was jetzt fehlt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Batterie, die ich dann zu Hause habe, auch vom Netzbetreiber genutzt werden kann. Da gibt es so viele Ideen, die kann man alle wunderbar rechnen. Das haben wir bei uns am Institut auch schon gerechnet, gemacht, getan. Hier lokal mit den Stadtwerken in Trier. wenn man dann auf ein Blatt Papier oder Papier ist es ja nicht, sondern wenn man im Rechner mal simuliert, welches Potenzial diese Flexibilisierung hat, Wahnsinn, da kann ich Überkapazitäten reduzieren, abbauen, super. Aber man muss es halt technisch umsetzen und man muss auch ein Geschäftsmodell dafür entwickeln. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Also, was ist die Lösung? Wir brauchen einen sanften Übergang. Also, so hart kann man das nicht machen. Man sollte diese Bürgerenergie nicht unterschätzen. Man sollte es nicht nur den Großen überlassen, sondern wichtig ist es, diesen Smart Meter Rollout voranzubringen und dann einen sanften Übergang hinzukriegen. Zweites ist dann, die Netzentgelte, die Kosten für die Netzinfrastruktur zu dynamisieren. Also wer da das Netz dann belastet, sollte dafür auch entsprechend zahlen. Also es muss dynamisch werden. Und dann das Dritte, das könnte dann noch so, haben wir schon drüber gesprochen, dieses Energiesharing sein. In der EU geht das schon, in Deutschland ist es noch nicht umgesetzt, dass wir eine Möglichkeit finden, vielleicht regional viel stärker auch noch zu arbeiten, dass ich den Strom von meinem Nachbarn kaufen kann. Haben wir darüber gesprochen, ob das jetzt mit irgendwelchen Blockchains sein kann oder nicht, muss man mal sehen. Aber das ist der Weg, den wir gehen können, den wir gehen müssen. Und dann kann das funktionieren. Also das EEG, dass man das weiterentwickelt, vollkommen in Ordnung, aber wir brauchen zwingend den Ausbau oder den Rollout der Smart Meter. Wir müssen radikal die Bürokratie für die Direktvermarktung abbauen, idealerweise auch dieses Energiesharing. Wir brauchen diese dynamischen Tarife. Wir sollten dann, wenn wir sagen, wir wollen trotzdem Technologien fördern, auch da ist dann sicherlich der Weg zu sagen, speichergekoppelte steuerbare Anlagen kriegen eine höhere Förderung. Und wenn das die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dann können wir an diese Kleinstanlagen ran. Und die können wir dann dort integrieren. Aber das muss mit Augenmaß passieren und nicht, wie wir es 2012 erlebt haben, mit diesem harten Cut. Denn das könnte im schlimmsten Fall dann der zweite Tod werden der deutschen Solarbranche.